Immer wenn wir von einer Reise zurückkommen, kommt unweigerlich die Situation, dass jemand uns fragt, na, wie war denn euer Urlaub? Habt ihr euch gut erholt? Und ich denke, diese Frage ist gut gemeint. Nur, wenn wir Urlaub machen, vor allem in Ungarn, dann ist der Begriff Abenteuer manchmal der bessere Begriff, die bessere Beschreibung, ohne dass wir direkt einen Abenteuerurlaub gebucht hätten. Es gab auch diesmal wieder aufregende Momente. An einem Früh, nach einer Nacht, wo es sehr stürmisch war, erklärt meine Schwiegermutter, dass sie nachts gestürzt ist. Wir haben das gar nicht mitbekommen. Sie wollte ein Fenster schließen, als der Sturm ziemlich heftig wurde und ist dabei vom Hocker gefallen. Und sie sagt uns das früh, ja, es tut mir hier weh und da weh. Und wir dachten schon, ach, jetzt müssen wir ins Krankenhaus fahren. Also meint, nein, nein, geht schon, geht schon. Eine Schrecksekunde, ne? Ein anderer Schreck war, als wir früh mit unserem Auto losfahren wollen und sehen, dass das gesamte Nummernschild mit Halterung abgerissen wurde und unten einige Kabel sogar rausgerissen waren. Ja, schade, dass Joseph nicht mit war, da hätte sich das gleich anschauen können. So haben wir dann erstmal die Polizei geholt und nach der Polizei kam dann die Kripo. Ja, ganz interessant, aber der Mann von der Kripo hat dann kleine Tierhaare gefunden. Und dann kam noch ein Nachbar vom Haus gegenüber, der sagte, er hätte nachts beobachtet, wie zwei Hunde und eine Katze sich rund um dieses Auto gekeift haben. Und dabei ist das passiert. Aber auch hier, die Reparatur konnte noch am gleichen Tag erfolgen. Wieder ein Abenteuer bestanden. Dann waren wir im Freibad und wir haben Achim ein paar Minuten lang nicht gesehen. Er sollte in dem einen Becken sein, aber wahrscheinlich gerade außer Sichtweite. Und dann sehen wir aus der Entfernung, dass an einem anderen Beckenrand gerade ein kleineres Kind wiederbelebt wird. Und die erste Schrecksekunde, ist er das? Nein. Er ist es nicht, es war ein anderes Kind und kurz darauf hatten wir ihn wieder. Und solche Momente sind immer in unseren Urlauben, wie es scheint, dabei. Ja. Selbst im Urlaub wird man nicht von Stress verschont, der sich inmitten der schönsten Momente einschleicht. Ich habe übrigens das Wort Urlaub nicht in der Bibel gefunden, aber wir finden über 200 Mal die Aufforderung, die biblische Aufforderung, sich nicht zu fürchten oder übermäßig zu sorgen. Man kann fast sagen, es ist eines der häufigsten Gebote, die wir in der Schrift vorfinden. Wie auch Paulus sagt in dem Text, den wir vorhin schon gehört haben, Philipper 4, Vers 6, seid um nichts besorgt. Und dass es so häufig gesagt werden muss, das zeigt auch, welche Art von Sorge hier gemeint ist. Das ist die gleiche Sorge, die unser Herr Jesus auch in diesem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld anspricht. Na, ihr wisst, da gibt es eine Art von Feld, da fällt der Same rein, die Botschaft beginnt zu wachsen, aber dann kommt dieses Unkraut und droht alles zu überwuchern. Und das sind diese Sorgen, diese weltlichen Sorgen, die dort mit Disteln gleichgesetzt werden und den aufkeimenden Glauben ersticken wollen. Dass es so häufig gesagt werden muss, zeigt, dass wir das oft vergessen. Und das wird nicht die erste und die letzte Predigt sein, die ihr zu diesem Thema hört. Aber gleichzeitig stellt sich immer wieder die ganz nüchterne Frage, man muss doch aber in seinem Leben Dinge planen, man muss sich auch um Dinge kümmern, man muss doch auch die Frage stellen, was, wenn dies und jenes schief geht, wir müssen doch irgendetwas in diese Richtung tun. Wir können ja nicht planlos in den Tag hineinleben. Die Studienarbeit, die Steuererklärung, die erledigen sich nicht von selbst. Das kaputte Auto repariert sich auch nicht von selbst. Aber allzu oft wird aus diesem Planen ein Sorgen machen. Warum? Ich habe mehrere Beispiele in der Bibel gesucht, um irgendwie einen roten Faden zu entdecken. Na, wo Menschen in Situationen kommen, wo sie sich Sorgen machen können. Es fängt mit dem Stammvater des Glaubens an, mit Abraham, dem sagt Gott, ich will dich in ein Land führen und du sollst Nachkommen haben. Aber Abraham fragt immer, wie soll das gehen? Ich habe keine Kinder. Und es wäre Grund gewesen, sich Sorgen zu machen. Wie wird das gehen? Ich sehe den ganzen Weg bis dahin nicht. Oder als Gott Israel aus Ägypten befreit, stolpern sie in eine sorgenvolle Situation nach der anderen. Jetzt sind wir in der Wüste. Woher bekommen wir Wasser? Okay, Gott gibt ihnen Wasser. Dann kommt die nächste Frage. Und jetzt, gibt es jetzt auch was zu essen? Ja, Gott gibt ihnen zu essen. Und immer wieder dieses bange Fragen. Wie soll das weitergehen, Gott? Hast du einen Plan? Wir machen uns Sorgen. Wir murren. Und heute früh in der Bibelstunde haben wir ein weiteres Beispiel gehabt. Da werden Jünger des Herrn ausgesendet, ohne extra Geld, ohne extra Gepäck, ohne zu wissen, wo sie übermorgen unterkommen werden. In all diesen Fällen haben Menschen nur den nächsten Schritt gesehen und nicht weiter. Und dann, weil dahinter viele Fragezeichen stehen, haben sie sich Sorgen gemacht. Wir wüssten gern mehr. Wir hätten gern Sicherheit für den über- und für den überübernächsten Schritt. Und diese Neigung von uns Menschen veranlasst viele auch heute noch, sich vielleicht auf Wahrsager einzulassen. Das gibt es. Ja. Oder auf vermeintliche Geschäfte zu setzen, die einem Sicherheit versprechen. Oder, und das ist besonders nervenaufreibend, alle Fälle durchzuspielen, die irgendwie passieren könnten. Was wäre wenn? Und wenn das passiert, was mache ich dann? Und wenn das passiert, was mache ich dann? Das ist wie so ein verzweigtes Baumdiagramm. Ja. Und am Ende hat man so viele Äste, über die man nachdenken muss, dass man irre wird. Ja. Man denkt über einen Unfall nach, der noch gar nicht passiert ist. Und wird daran irgendwann irre gehen. Und was ist die Alternative? Wenn wir nicht wissen, was vorher kommt, wenn wir, wie Jesus sagt, mit unseren Sorgen das Leben nicht mal um eine Elle verlängern können, dann bleibt uns nur das Vertrauen auf unseren Schöpfer. Wenn wir uns an ihn wenden, dann werden die Problemlösungen von übermorgen auch nicht sofort sichtbar, aber wir bekommen inneren Frieden, sagt Paulus. Na, ein Frieden, der Herz und Sinne bewahrt in Christus Jesus. Das ist dann eine Befreiung von dem Zwang, dass wir, als wären wir selber ein kleiner Gott, alle Zukunftsvarianten selber durchrechnen müssen. Wir müssen das nicht. Aber wir tun es viel zu oft. Warum lässt denn Gott nicht einfach zu, dass wir weiter in die Zukunft sehen können? Nun, er sagt uns schon in der Bibel, was die Getreuen am Ende des Weges erwartet. Aber der Weg dorthin, der besteht aus vielen Schritten, die nicht alle auf einmal sichtbar sind. Ich erinnere mich, einmal abends sind wir von einer Stadt in die andere gefahren und da wurde mir bewusst im Licht des Scheinwerferkegels des Autos, du siehst eigentlich auch hier nie den ganzen Weg. Mit Fernlicht, was ich nehmen musste, weil eine Lampe irgendwie durchgebrannt war zum Teil, kommt man vielleicht 150, 200 Meter weit sehen. Aber du siehst noch nicht, was 1-2 Kilometer weiter am Ende des Weges auf dich wartet. Was bringt es jetzt schon darüber nachzudenken, wie ich den umgefallenen Baum umfahre, wo ich noch gar nicht weiß, ob der dort liegen wird? Ja. Oder wie ich dem Hirsch ausweiche, der vielleicht in 5 Kilometern vor mein Auto springt. Und da ist gar kein Hirsch gekommen. Irgendwie muss eine Weisheit Gottes dabei sein, dass er uns immer nur begrenzt weit sehen lässt. Im Psalm 119, Vers 105, das ist ein sehr langer Psalm, ne? Ihr merkt es, da gibt es dieses bekannte Wort, ne? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und wenn man das Wort wörtlich nimmt, ne, wie weit hat so ein Wanderer mit einer Lampe gesehen? Nicht mal so weit, wie wir heute mit unseren Autoscheinwerfern blicken können. Gott gibt uns Licht, aber nur so viel, dass wir den nächsten Schritt tun können. Und in Sprüche Kapitel 20, Vers 24 heißt es, vom Herrn hängen die Schritte des Mannes ab. Was versteht der Mensch von seinem Weg? Also jeder Weg, den wir gehen mit Gott, er besteht aus Schritten. Uns ist nie sofort der ganze Weg offenbar. Es sind immer Schritte. Und das zeigt uns, wir sind keine autonomen Wesen. Wir sind von unserem Schöpfer abhängig, der uns diese Schritte nach und nach vorgibt. Und das ist eine Lektion, die wir gut begreifen müssen. Und Gott will uns hier nichts vorenthalten. Ich denke auch, das ist eher ein Schutz auch vor Überforderung. Stell dir mal vor, du würdest alles im Voraus wissen, was passiert. Wie viele gute und wichtige Entscheidungen würdest du nicht treffen? Wir wären wie gelähmt. Hättest du deinen Ehepartner geheiratet, wenn du wüsstest, was entlang des Weges dann irgendwann passiert? Ja? Wäre Paulus Christ geworden? Überleg mal, wenn ihm der Herr Jesus alle Drangsale, die er durchmachen musste, vorher offenbart hätte. Wie war das auf der Straße nach Damaskus, erblindet der wütende Christenverfolger? Und dann bekommt er eine erste Anweisung. Da heißt es nur, geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Wie weit durfte Paulus blicken? Er durfte nur den nächsten Schritt sehen, nicht wahr? Und erst Tage später, nach vielen Gebeten, da kommt dann der nächste Schritt. Sein Augenlicht wird wiederhergestellt. Und erst dann heißt es, wie wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 22, Vers 16 lesen, worauf wartest du noch? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Und erst dann lernt er seinen schwierigen Auftrag kennen. Geh hin, ich will dich weit in die Welt zu den Nationen schicken. Und es wird manchmal schwierig sein. Sie werden dein Zeugnis nicht immer annehmen. Wir sehen also auch hier Bekehrung. Das besteht aus mehreren Schritten, nicht nur einem. Manchmal wird es so dargestellt, als wäre das nur ein Schritt, den man tun muss. Aber es sind mehrere Schritte und das wollen wir nicht vergessen. Seien wir dankbar, dass wir diese Schritte tun durften. Wärst du heute hier, wenn du gewusst hättest, welche Steine dir von damals bis heute vielleicht in den Weg gelegt werden? Gott kennt die Zukunft. Und wir wissen durch Jesu Tod und Auferstehung, dass ihn nichts überrumpeln kann. Bei wem ist also die ferne Zukunft am besten aufgehoben? Dazu eine Geschichte, die ich gehört habe. Ein christlicher Berater und Seelsorger in New York hat es sich zu einer Angewohnheit gemacht, mit Klienten, die ihn aufsuchen und die sich Sorgen machen über ihr Leben, dass er sie zu einem Spaziergang einlädt. Er geht mit ihnen auf die Straße runter und sie laufen einige Blöcke, bis sie vor dem Eingang einer großen, bekannten Plattenfirma stehen. Und am Eingang des Gebäudes ist eine Statue zu sehen. Da ist der mythologische Gott Atlas abgebildet. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Bild von ihm gesehen habt. Atlas, das ist ein Hühne, stark, muskulös. Und er steht dort in gekrümmter Haltung und trägt halb gebückt die Erdkugel. Und selbst dieser starke Gott, nicht der wahre Gott, wie wir wissen, ne? Er schafft es nicht in aufrechter Haltung, die schwere Erdkugel zu stemmen. Und dann sagt dieser christliche Berater zu seinen Klienten, das ist eine Art und Weise, wie du leben kannst. Aber jetzt gehen wir mal weiter. Sie laufen weiter, überqueren irgendwann die Straße und stehen vor einer kleineren Kirche. Und sie gehen rein, laufen hinter und irgendwo in der Nähe des Altars ist ein Bild. Und auf diesem Bild ist Jesus als Kind zu sehen, vielleicht 8, 9 Jahre alt. Und dieses kleine Jesuskind die Welt in seinen Händen. Und dann sagt der Berater, das ist eine andere Art und Weise, wie du leben kannst. Welche, denkst du, ist die bessere? Die ganzen Sorgen und Probleme selber tragen zu wollen oder zu wissen, Gott trägt sie und er begleitet uns? Die Antwort ist klar, aber es braucht Vertrauen. Nun, wir haben also gesehen, der Weg nach vorne ist nur begrenzt sichtbar. Aber wisst ihr, was nicht begrenzt sichtbar ist? Der Weg nach hinten. Das hier versagt das Gleichnis vom Autoscheinwerfer, denn wenn wir an einem bestimmten Punkt vorbeigefahren sind, versinkt der Rest der Straße hinter uns wieder im Dunkeln. Wir sehen ihn nicht mehr und rein verkehrstechnisch muss es uns nicht mehr interessieren. Wir sind ja schon längst dran vorbeigefahren. Aber im Glaubensleben kann der Weg der hinter uns liegt, sichtbar bleiben und er soll es sogar auch. Wir vergessen beim Autofahren sehr schnell das Unheil, das einen hätte ereilen können und das dann doch nicht gekommen ist. Wir vergessen aber auch oft noch etwas anderes, nämlich wie Gott uns durch all diese Dinge hindurch geholfen hat. Unsere Bitten zu Gott, die ja in Richtung Zukunft gerichtet sind, müssen auch den Blick zurück beinhalten. Und das nennt die Bibel Dankbarkeit. Und deswegen sagt Paulus in unserer Philipperstelle: Lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Na, nicht nur, ach Gott, hilf mir bei diesen nächsten Entscheidungen, sondern auch danke Gott, dass du mir durch all diese unzähligen Schritte vorher hindurch geholfen hast. Denn das vergessen wir. Und wer jetzt denkt, naja, Paulus ist bestimmt mit sehr viel Gutem gesegnet worden, der soll die Philipperbriefstelle einfach weiterlesen und überhaupt das Leben dieses Mannes mal genauer unter die Lupe nehmen. Ich habe früher viele Predigten gehört, die mit dieser Philipperstelle endeten. Na, der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Aber wenn man weiterliest, und wir haben das heute früh auch getan, dann hören wir, wofür Paulus auch dankbar ist. Nämlich für die Fürsorge der Philipper. Aber er sagt auch, dass es eine Zeit gab, da konnten sie ihm nicht helfen. Und dann sagt er ab Vers 11, ich habe gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in welcher ich mich befinde. Ich verstehe mich so gut aufs Armsein wie aufs Reichsein. Ich bin in allem und für alles geübt, sowohl satt zu sein als zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Paulus blickt also nicht nur auf ein Leben voller Sonnenschein zurück, auch bei ihm gab es Unfälle, Sorgen, Nöte. Aber wenn Paulus zurückblickt, beschließt er, das nicht alles zu vergessen, sondern er sagt, ich habe so viel lernen können. Und Gott war immer mit mir. Für Paulus bestand Gottes Fürsorge also nicht darin, dass ihm missliche Situationen erspart blieben, sondern vielmehr, dass es ihm stärker gemacht hat und er nicht daran kaputt gegangen ist. Wie wollen wir also nun in diese neue Woche gehen? Mit Sorgen oder mit Frieden? Mit Atlas oder mit Jesus? Mit Vergesslichkeit und Unglauben oder mit Dankbarkeit und Vertrauen? Bist du bereit für den nächsten Schritt? Du musst ihn nicht allein tun. Die Gemeinde des Herrn ist für dich da. Beten wir zusammen. Unser Vater, wir danken dir, dass du uns ein Licht auf unserem Weg gibst und bitte hilf uns, dass unser Vertrauen gestärkt wird und wir lernen, deiner guten Hand immer mehr zu vertrauen. Wir blicken zurück mit Dankbarkeit. Wir sind dankbar, wie weit du uns gebracht hast, was du uns alles schon gegeben hast. Wir sind dankbar, dass wir dich annehmen durften und dass es immer noch die Gelegenheit gibt, es zu tun. Hilf, dass wir die nächsten Schritte mit Zuversicht nehmen und wissen können, du hast uns schon so viel gesegnet. Hilf denen, die zweifeln, und hilf, dass wir einander auch helfen können, dass unser Glaube stark bleibt und noch stärker wird. Wir danken dir, dass du uns auf diesem Weg begleitest, dass du in Christus Jesus uns vorausgegangen bist und wir in seine Fußstapfen treten dürfen. Wir sind dankbar, einen solchen Herrn zu haben, und wir vertrauen darauf, dass du unsere Sorgen und Nöte in Händen hältst und zur rechten Zeit uns die richtigen Schritte zeigst. Wir loben dich und danken dir durch Jesus. Amen.